Was passiert denn da vor der Tür?
Jugendzünden.
Ja. Dinge in die Luft sprengen. Menschen in die Luft sprengen. Nein.
Ja, das geht dann schon über Jugendsünde hinaus.
Wenn man jung genug ist, ist auch ein Mord noch eine Jugendsünde.
Ja, damals, als ich Kaugummis geklaut habe, boah, du, also ich habe mit 4 jemanden umgebracht. Ja.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Huh? Hi.
Eine Stimme aus der Zwischenwelt.
Es hat mich jetzt wirklich verwirrt. Ja, wir sind heute zu zweit unterwegs, ohne Mike, denn Mike ist verhindert. Deswegen müsst ihr in dem jetzigen Podcast mit uns beiden Vorlieb nehmen. Heute das Thema, das wir jetzt bei uns ausgesucht haben, wären Jugendsünden, auch aus aktuellem Anlass.
Soll ich da mal kurz umreißen, was denn so der aktuelle Anlass ist und wie wir darauf gekommen sind oder ja, wie man aktuell denn vielleicht auf die Idee kommen könnte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Sehr gerne.
Ja, also wie man sich vermutlich schon denken kann, theoretisch, wenn man die letzten 2 Wochen ungefähr hier und da mal die Nachrichten verfolgt hat, ist das Ganze inspiriert von den Geschehnissen und Enthüllungen um Hubert Aiwanger, den bayerischen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten. Denn was da so rausgekommen ist, das wird mancherorten als Jugendsünde bezeichnet und es gibt genauso viel Kritik daran, es als Jugendsünde zu bezeichnen. Also nochmal ganz kurz umrissen, Hubert Aiwanger hat mutmaßlich in seiner Jugend ein Flugblatt zumindest bei sich gehabt, möglicherweise verteilt, wahrscheinlich nach eigener Aussage nicht verfasst. Es ist alles nicht so ganz klar und dieses Flugblatt, ja, ist im Prinzip eine antisemitische Hetzschrift, verharmlost den Holocaust und verhöhnt die Opfer des Holocausts, also wirklich, ja, einfach rechtsextremer Scheiß. Und da ist natürlich dann selbst in der CSU-geführten Regierung in Bayern irgendwie mal ein bisschen Kritik aufgekommen, dass das ja so vielleicht nicht sein kann, auch wenn das zu den Schulzeiten Aiwangers war.
Ja, es ist ein sehr einprägsames Datum. Es wird explizit der 1.1.88 in dem Schreiben erwähnt. Also es dürfte 88, 87 in dem Dreh gewesen sein. Da war er 16 oder 17.
Genau. Da hieß es natürlich aus der Richtung der Verteidigenden, also von Aiwanger selbst und aus, sagen wir mal, eher rechtskonservativen bis rechtsextremen Kreisen, dass es ja eine Jugendsünde wäre und man sollte das heutzutage eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Ja. Man kann natürlich auch in Frage stellen, ob jemand, der in seiner Jugend solche Sachen möglicherweise verfasst hat, also angeblich war es der Bruder von Hubert Aiwanger, der das Ganze verfasst hat, ob es diesen Bruder wirklich gibt, ob das überhaupt bezeugt ist, weiß ich nicht.
Doch, es gibt den Bruder.
Für Aiwanger, um das kurz zum Abschluss zu bringen, hat das jetzt wahrscheinlich keine Konsequenzen, denn letztlich haben so Leute wie Markus Söder oder die Wähler der Partei von Aiwanger, nämlich den Freien Wählern, beschlossen, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also er behält seinen Posten und die letzten Umfrageergebnisse für die Freien Wähler sind im Vergleich zu den Umfragen vor dieser ganzen Affäre noch gestiegen. Also scheint das für viele Leute okay zu sein, beziehungsweise die heißen das gut. Ja, allerdings haben wir uns jetzt da einfach mal die Frage gestellt oder wollen uns die Frage stellen, ist das eine Jugendsünde und wenn nein, was sind eigentlich Jugendsünden und sollen Jugendsünden in welcher Schwere auch immer denn wirklich potenziell noch eine Auswirkung auf Menschen haben, auch wenn sie 20 Jahre, 30 Jahre, wie auch immer, zurückliegen?
Ja. Muss man erstmal klären, was sind überhaupt Jugendsünden? Ich habe da nämlich 2 unterschiedliche Ansichten zu dem Begriff. Und zwar entweder die Jugendsünde, sowas, wofür man sich selber schämt, was man vielleicht vor einer Ewigkeit gemacht hat, keine Ahnung, Irgendwas, was man geschaffen hat und wo man jetzt sagt, okay, kannst du keinem mehr zeigen, das kann man betiteln als Jugendsünde, oder etwas, was man angestellt hat, was sich im Nachhinein eventuell rausstellt, was etwas illegaler war, als man damals empfand.
Genau, ich habe heute mal geguckt nach Beispielen für Jugendsünden von Prominenten, da kommen wir später auch noch zu. Einfach mal für ein bisschen Inspiration, was denn alles so als Jugendsünde bezeichnet wird. Ich habe von irgendeiner Influencerin gelesen, dass ihre bösartige Jugendsünde ist, dass sie mal einen pinken Häkel-Bikini getragen hat. Ja, ich meine, wie du sagtest, ne, das ist halt etwas, wofür man sich selber vielleicht schämt, was aber eigentlich völlig harmlos ist und für die meisten anderen Menschen auch völlig egal. Oder weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob ein pinker Häkel-Bikini jetzt irgendwas Schlimmes ist, wofür man sich wirklich berechtigt schämen sollte. Ich würde es für mich als Jugendsünde ansehen, dass ich mal Eurodance oder hier und da mal einen Hip-Hop-Track gehört habe. So ist mir auch höchst peinlich aus heutiger Sicht, aber das sehen andere Menschen wahrscheinlich auch völlig anders und ist jetzt auch nicht illegal. Sollte vielleicht illegal sein, ist es aber nicht.
Ich weiß nicht, ich habe mir da so alles Mögliche rausgesucht, sowas wie den Haarschnitt. Ich habe schon mal Haare getragen, für die ich mich heutzutage schämen würde, wo man sich selbst mal versucht hat eventuell. Oder geklaute Souvenirs. Wenn du mal irgendwo warst und Kleinigkeiten mitgehen hast, was wie Schilder, Gläser, Aschenbecher, Bademantel, so der Klassiker aus dem Hotel. Ich habe tatsächlich noch nie einen Bademantel geklaut.
Ich auch nicht, aber jetzt, wo du sagst, ich habe im Keller noch ein großes Holzschild zu liegen, wo, also in Form eines Pfeils, wo Einkaufspassage draufsteht. Das habe ich mal aus der Altstadt in meiner Heimatstadt mitgehen lassen, weil das im Suff wie eine sehr, sehr lustige und originelle Idee klang. Ja, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Naja, sind es Kleinigkeiten? Gut, ein Bademantel ist schon eine Hausnummer, ne? Also
ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist anscheinend auch so ein Standardding, was oft geklaut wird. Aschenbecher und Bademäntel aus Hotels.
Ja, aber wo ist denn da so die Grenze zu Ladendiebstahl zum Beispiel? Ist ja im Prinzip nahezu dasselbe. Wobei ich jetzt intuitiv gesagt hätte, eigentlich ist Ladendiebstahl noch eine Nummer schlimmer.
Gut, du kannst jetzt natürlich gucken, was für einen Wert haben die Gegenstände. Wenn du als Ladendiebstahl damals, muss ich zugeben, habe ich auch getan, wenn du dann Packung Kaugummi bewusst klaust. Vielleicht kostet der Bademantel dann 100 Euro in irgendeinem Luxushotel, dann würde ich sagen, war der Bademantel vielleicht schlimmer. Ja. Wenn du jetzt allerdings richtig Raubzüge begangen hast und da mehrere hundert Euro eingespart und dann einen 10 Euro Einweg-Bademantel klaust, dann würde ich sagen, war der Ladendiebstahl schlimmer.
10 Euro Einweg-Bademantel in das Hotel, weiß ich nicht.
Ja, war so ein kleines Motel an der Straßenecke und so. Ja. Oder etwas, was wir garantiert alle schon gemacht haben, mindestens wir beide. Mindestens einmal einen Alkoholrausch und Absturz gehabt.
Ja, das kam vor. Ist halt auch wieder die Frage, also ist das eine Jugendsünde, wenn man es in einem Alter tut, in dem man das eigentlich nicht tun sollte, weil man da keinen Alkohol trinken darf? Oder also ansonsten ist das ja für manch einen völlig normales Verhalten, was auch in einer gewissen Regelmäßigkeit auftritt. Bei mir jetzt nicht, aber...
Das kann eine Jugendsünde sein, vor allen Dingen gerade, wenn man es vielleicht noch gar nicht darf. Oder halt, wenn man sich später dafür schämt oder das halt nicht mehr als regelmäßiges, normales Verhalten ansieht. Ich meine, wenn man das als Erwachsener immer noch weiterzieht und sagt so, ja komm, jedes Wochenende kippe ich mir so heftig einen hinter die Binde, dass ich sowieso Sonntag nicht mehr weiß, was ich Freitag und Samstag gemacht habe, dann wird man es wahrscheinlich nicht als Jugendsünde bezeichnen, nein.
Ja gut, weiß ich nicht. Also habe ich auch, da habe ich auch ein sehr markantes Erlebnis. Da war ich 15,5, ja. Was so mein erster und in der Härte eigentlich einziger richtiger Absturz war, was so Alkohol angeht. Aber das habe ich nie als Jugendsünde so verstanden, sondern eher als lehrreiches Ereignis, was meine Einstellung und meinen Umgang mit Alkohol zum Positiven geprägt hat, sozusagen. Also grundsätzlich ja. Eher sehe ich das eher positiv so im Nachhinein als Jugendsünde. Ich würde jetzt natürlich niemandem erzählen, wie ich mich da vollgekotzt habe und so, ne, weil ich mich dafür natürlich schäme. Aber ich habe es nicht als so schlimm erachtet seitdem.
Könnte man als Jugendsünde aufführen, muss man natürlich nicht, weil ich finde auch, das ist eine Erfahrung, die im besten Falle prägt und man sich einprägt und dann vielleicht nicht mehr wiederholen möchte, weil ich fand das auch sehr, sehr unangenehm. Ich muss auch sagen, mein Absturz, ich bin in der Jugend nie abgestürzt. Bei mir kam das erst, als ich erwachsen war und irgendwann dann halt auf einer Party zu viel gemischt habe, aber ich war froh, dass ich nicht alleine war. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr Jugendsünde nennen, weil ich war dafür definitiv zu alt. Aber ich war auf alle Fälle unvorsichtig. Ich sag mal so, Obst in Cocktails ist sehr lecker.
Ach, war zum Glück nie mein Ding.
Ja, das war an dem Abend mein Ding und danach halt nicht mehr.
Okay. Ja, ich trinke auch keinen Jägermeister mehr seit 20 Jahren aus Gründen.
Oh, da gab es auch leckeren selbstgemachten Baileys.
Also ich hätte für mich jetzt wirklich gesagt, dass ich unter Jugendsünden sowas tendenziell nicht verstehe, sondern schon eher Sachen, die in illegale oder justiziable oder zumindest moralisch verwerfliche, also wirklich sehr verwerfliche Bereiche abgleiten. Also jetzt nicht unbedingt ein Alkoholrausch mit 15, aber ich sag mal regelmäßiger Crack-Konsum mit 14, das vielleicht schon, so als Beispiel.
Ja, oder das einmalige Dealen.
Ja,
weil
ja.
Man vielleicht Gras weitergegeben hat und gar nicht gewusst hat, dass das sehr strafbar war.
Weiß ich nicht. Ja, kann man so sehen. Wäre ich jetzt auch eher zurückhaltend, also wenn das jetzt einmalig ist. Wenn man sich sein komplettes Leben im Alter von 14 bis 16 oder so mit dem Verkauf von Gras finanziert hat, dann wäre es noch was anderes. Aber so einmalig, ich meine, mein Gott.
Ja, wie gesagt, das wäre dann halt, würde ich sagen, eine Jugendsünde. Das war rein theoretisch illegal, weil es im Grunde Rauschgift handelt war. Aber es war eine einmalige Sache, man war sich dessen nicht bewusst. Das kommt erst im Nachhinein. Das ist halt, wo ich ganz am Anfang meinte, das sind so Sachen, die eigentlich rein theoretisch vielleicht strafbar wären. Man damals sich dessen aber überhaupt nicht bewusst war und vielleicht Dinge gemacht hat, wo man im Nachhinein so als Erwachsener denkt, so ja geil, war eigentlich illegal.
Ja, okay, das wäre dann die Abgrenzung in die andere Richtung. Also Jugendsünden, die zwar jetzt nicht sowas ultra harmloses oder komplett subjektives sind wie Kleidung oder Frisuren oder so, sondern eher schon potenziell auch was Illegales, aber eben nicht etwas zu Illegales. Ne? Also jetzt nicht irgendwelche schweren Verbrechen oder so. Ist dann die Frage, ab wann man etwas als Jugendsünde bezeichnen kann und bis wann man etwas als Jugendsünde bezeichnen kann.
Ja, Ich würde sagen, ab da, wo andere wirklich Schaden davon tragen, da ist die Grenze. Da ist meistens die Grenze.
Ja, man muss ja nicht zu penibel sein, aber so eine Schlägerei, die man vielleicht als Jugendlicher irgendwie mal hat, kommen auch Leute zu Schaden, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das schon weit über Jugendsünde hinausgeht.
Nee, das nicht. Ich überlege gerade, so ein Raubüberfall wäre ein bisschen zu weit. Nee, ich guck mal gerade, was ich hier sonst so habe. Zum Beispiel über Schwimmbadzaun klettern, Hausfriedensbruch, rein theoretisch strafbar, aber würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht so schlimm, ist keiner zu Schaden gekommen.
Da würde ich direkt mal von mir ein Beispiel noch nennen. Denn ich habe mir natürlich überlegt, was ich so gemacht habe, ne, für den Fall, für den doch relativ wahrscheinlichen Fall, dass ich eines Tages Bundeskanzler werde oder zumindest Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, wenn die Bild-Zeitung dann in meine Vergangenheit wühlt, was sie wohl finden würde. Und so Hausfriedensbruch wäre fast schon das Einzige, weil das mein einziger Kontakt als Täter in Anführungsstrichen mit der Polizei war, weil ich mit einem Kumpel mit 14 oder so in ein schon längst stillgelegtes Sägewerk mal eingestiegen bin und wieder so durchs Gebäude gelaufen sind und geguckt haben, was da so rumliegt. Viel interessanter Kram, irgendwelche uralten Magazine, keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, was für Leute da vorher drin waren und was sie da gemacht haben. Aber ja, da wurden wir dummerweise erwischt und dann kam auch die Polizei. Und das ist irgendwie das Schlimmste, was ich in meiner Jugend gemacht habe. Irgendwie habe ich eine sehr unspektakuläre und vor allem verbrechensarme Jugend gehabt, glaube ich.
Lost Places.
Das würde man heutzutage als Lost Place bezeichnen. Leider nicht so abgelegen, dass man da ohne erwischt zu werden einsteigen kann. Vielleicht sollte man sowas auch nicht bei helllichtem Tageslicht machen.
Ja, oder vielleicht mit einer Erlaubnis.
Auch von Vorteil. Und wenn die Tür verschlossen ist, dann sollte man nicht durch das kleine Fenster in der Tür einsteigen, wo ich mich bis heute frage, wie wir zur Hölle wieder reingekommen sind. Aber wir haben nichts kaputt gemacht, meines Wissens.
Wäre ja eventuell sowieso egal gewesen.
Ja, das ist halt völlig, also das wurde auch kurz darauf wahrscheinlich abgerissen. Das wäre absolut egal gewesen.
Ja, ich glaube, das Ding bei so stillgelegten Sachen ist auch einfach nur, dass es saugefährlich ist. Saugefährlich sein kann. Also wenn ich mir schon denke, so Kinder in einem Sägewerk, ja, da liegen auch Werkzeuge rum, die eventuell nicht für kleine Kinder sind.
Naja, kleine Kinder, wie gesagt, 14 oder so.
Ja. Leichtsinnige Kinder so.
Ja, okay.
Ich glaube, meine einzige wirkliche Jugendsünde ist tatsächlich, dass ich halt mal was geklaut habe.
Selbst das habe ich nie gemacht. Ich habe einmal einen Mitschüler überredet, mir eine Beilagen-CD von so einem PC-Magazin zu klauen. Selbst das habe ich nicht mal selber gemacht, weil ich einfach so ein rechtschaffender Bürger bin.
Anstiftung zum Diebstahl hier.
Ja, Ja, gut, da sind dann schon wieder andere Leute negativ betroffen. Das wäre dann schon wieder mehr als eine Jugendsünde, vermutlich.
Ja, das würde ich, da du ja nur eine CD von einem Heft haben wolltest, würde ich das noch als Jugendsünde durchgehen lassen.
Okay. Es wäre jetzt eh verjährt, glaube ich.
Ja, da muss man auch aufpassen, ne? Je nachdem, was man macht, je nach Schwere der Schuld und je nachdem, wie alt man ist. Also sobald du 14 bist, würde ich da ganz vorsichtig sein, weil du strafmündig bist. Auch nach Jugendstrafrecht kannst du halt auch verknackt werden. Und eigentlich handhabt man das so, dass wenn etwas jetzt noch nicht verjährt wäre und du würdest damit auffliegen, dann würde man das, weil du das halt als Jugendlicher gemacht hast, also im Jugendstrafgericht klären. Nicht übers Erwachsenenstrafgericht. Das kommt aber dann wieder auf die Schwere an, ob du da schon geistig fähig genug gewesen warst und dir zum Beispiel klar warst, dass wenn du jemanden umbringst, dass das scheiße ist und was dann passiert.
Ja, okay. Gut, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, warum oder ob es wahrscheinlich ist, dass man nach 20 Jahren für den Diebstahl so einer Heft-CD dann noch verknackt wird. Nein. Ich habe jetzt nicht an Mord gedacht.
Ja, aber es sind wirklich so Sachen, also ich hab dann auch im Internet geschaut, was haben andere Leute gemacht, was haben die vielleicht für krasse Sachen gemacht. Da ist einer zum Beispiel auch in eine Wohnung eingestiegen und hat da Sachen geklaut und das verjährt halt erst nach 10 Jahren. Und er würde, wenn jetzt wirklich der ist keine Ahnung, 20 oder sowas, das ist bei dem erst 3 Jahre her gewesen oder so. Und selbst unter Jugendstrafgesetz wäre das nach 5 Jahren erst verjährt. Und es ist nicht so, dass alles nach 5 Jahren verjährt und dann ist, ja komm, Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn die halt sagen, dir war klar, dass du da einbrichst und Sachen klaust, weil du das Ganze vorsätzlich gemacht hast, weil du das verticken wolltest für, keine Ahnung, irgendwelchen Schwachsinn, den du kaufen wolltest. Und dann ist halt einfach schon vorausgesetzt, dass du reif genug warst zu begreifen, was du tust. Und dann kommst du ganz schnell in diese Erwachsenenstrafgerichtssachen und da sind 10 Jahre. Und dann kannst du wirklich noch in den Knast gehen im Nachhinein.
Ja, die Frage ist ja allerdings, so wie jetzt beim Fall Aiwanger zum Beispiel, nicht unbedingt, ob das jetzt noch relevant ist, um jemanden in den Knast zu bringen. Mhm. Ne? Erstmal, weil das, ich weiß nicht, also ob dieses Flugblatt jetzt wirklich als Volksverhetzung, ja doch wahrscheinlich schon, gelten würde. Aber ist eh 35 Jahre her, insofern dürfte das nicht mehr relevant sein aus strafrechtlicher Sicht. Aber so etwas, wie du jetzt gesagt hast, dass jemand in Wohnungen eingestiegen ist und da Raubzüge veranstaltet hat, wenn sowas dann eben nicht 5 Jahre potenziell innerhalb einer Verjährungsfrist rauskommt, sondern eben 20, 30 Jahre später, sollte so etwas dann noch eine Rolle spielen? Also wenn es nicht gesühnt wurde, also wenn das nie rausgekommen ist? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht in der moralischen Beurteilung quasi.
Naja, wenn es nie rauskommt, dann ist ja egal, wenn du damit leben kannst.
Ja, also schon unter der Annahme, dass man jetzt, dass es irgendwie rauskommt in einer Umgebung, in dem einen das potenziell in Probleme bringen kann. Also das ist jetzt halt ein gutes Beispiel mit Aiwanger, ne? So ein Mensch in einer gewissen politischen Verantwortung, da kann sowas ja kritisch sein. Gut, jetzt im Privaten irgendwie da solche Konsequenzen zu konstruieren, ist schwierig. Vielleicht so im Arbeitsverhältnis, keine Ahnung, sind vielleicht Sachen, die man auch vor seinem Arbeitgeber nicht sagen kann. Wobei, dann kommt wieder Arbeitsrecht. Ich glaube, dann hat auch ein Arbeitgeber kein Recht, jemanden dafür noch irgendwie anzukacken.
Wir können ja mich nehmen. Ich habe mal was geklaut.
Ja.
Hätte ich das jetzt, also würde ich dazu nicht stehen und keiner wüsste davon, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendjemand, der mich dabei erwischt hat. Oder was weiß ich, irgendjemand, der mir halt irgendwas will. Irgendjemand, dem ich das mal anvertraut habe, der davon weiß. Und dann werde ich super berühmt.
Ja. Durch Stream oder Podcast? Das ist wichtig zu wissen.
Durch OnlyFans natürlich.
Okay. Gut.
Ja, was machst du dann, ne? Also dann kommt vielleicht irgendeiner, der gönnt dir dann den Erfolg nicht und pisst dir an die Karre und sagt, ey, guck mal hier, die ist kriminell. Das wäre natürlich optimal, wenn ich dafür noch verknackt gewesen wäre. Keine Ahnung, ich hätte damals mal irgendwie Sozialstunden leisten müssen dafür oder so. Dann wäre der Skandal ja voll. Außer das würde zu meinem guten Image passen.
Ja.
Ich bin ein böses Mädchen.
Ich glaube, so Influencer sind heutzutage doch eh alle kriminell. Insofern, weiß ich nicht, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Aber es kommt dann auch auf die Schwere an. Also, wenn du was geklaut hast, ich bin mir gar nicht sicher, wie realistisch ist das denn, dass man da Sozialstunden machen muss?
Ich denke mal, wenn du uneinsichtig bist und vielleicht wirklich was Krasses geklaut hast oder irgendwie sich rausstellt, dass du das öfter machst oder so. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, ne, wenn du jetzt einmal was geklaut hast und wirst dann erwischt, ja, mein Gott, dann kriegst du Ärger, kriegst mega Stress und ja, je nachdem, an wen du gerätst, kommt halt auch noch die Polizei und Das war es dann aber auch.
Nee, ich hätte jetzt auch vermutet, die Eltern kriegen Bescheid, was in dem Alter dann wahrscheinlich, also je nach Alter, wahrscheinlich ist es schon schlimm genug und du kriegst vermutlich Hausverbot in dem jeweiligen Laden. Und wenn sowas wäre, also dann würde das eher von Seiten desjenigen, der dich da ankacken möchte, sehr verzweifelt wirken oder so, wenn so etwas rausgekramt wird, um dich als OnlyFans-Berühmtheit irgendwie in den Dreck ziehen zu wollen.
Ja, was anderes wäre das ja jetzt, wenn ich Bundeskanzlerin werden wollen würde. Zum Beispiel jetzt der Fall Aiwanger. Das hat ja wohl ein Lehrer, der ihn angeblich überhaupt nicht leiden kann, der Presse anonym gesteckt. Und das ist erstmal ein riesiger Aufreger, weil die Frage ist, darf man das überhaupt raustragen? Weil Schule ja so ein geschützter Raum ist, wo Lehrer, Eltern, Schüler, wenn das nicht was Schlimmes ist, was die Polizei was angeht, untereinander klären sollen und was halt auch dann quasi privat zu bleiben hat, weil das halt Schule, Safe-Raum und so einfach nicht nach außen kommen soll. Und jetzt ist es aber halt das Ding, der geht in die Politik. Und dieses Pamphlet, was er da in der Tasche hatte, ob er das jetzt selbst geschrieben hat oder nicht, das hat ja schon einen sehr menschenverachtenden Inhalt. Also wer sich das mal anschauen möchte, das ist im Internet öffentlich zugänglich. Es ist nicht lang, man hat es schnell überflogen, aber es ist im Grunde, ja, wie möchtest du denn möglichst Auschwitz-Style getötet werden? Und ich wüsste auch gerne, was es mit diesem angeblichen Geschichtswettbewerb auf sich hat, denn angeblich hat er das ja, also der Bruder hat das ja angeblich wegen Frust und sich drüber lustig machen wollend zusammengeschrieben, weil da irgend so ein Geschichtswettbewerb ausgehangen wurde.
Ja, die Begründung war, dass er frustriert war, weil er, glaube ich, eine Klasse wiederholen musste und er wollte die linksradikalen Lehrer ankacken. So, was im ländlichen Bayern als linksradikal gilt, wahrscheinlich jemand, der einmal eine Wahl ausgesetzt und nicht CSU gewählt hat. Das ist dann schon kommunistisch.
Ja, oder so ab der Mitte weiter links, ne, also.
Ja, also weist aber schon auf eine relativ krasse Einstellung hin. Ne? Also man kann ja impulsiv auch mal schlechte Entscheidungen treffen, aber das geht meines Erachtens schon weit darüber hinaus und lässt schon tief blicken.
Hast du mal Klassenfotos von den beiden gesehen?
Nee, ich habe insbesondere von dem Bruder halt noch gar nichts gesehen. Ich denke, das ist einfach Hubert Aiwanger mit einem Schnurrbart. So ist meine Vorstellung.
Also es gibt auf alle Fälle den Bruder und der ist auch jetzt verreist und kommt auch länger nicht mehr wieder wohl. Weil seit das halt raus ist und seit er gesagt hat, ja, ich habe das verfasst, kommen halt ständig Leute beim Klingeln. Der hat eigentlich, da wo sie aufgewachsen sind, da hat er einen Waffenladen. Ich finde, das passt so wunderbar ins Klischee.
Absolut. Ja, ich erinnere mich auch gerade, dass ich doch ein Klassenfoto gesehen hatte, wo Aiwanger dann mit strengem Scheitel und einem Bart, den man auch ein bisschen als Hitlerbärtchen interpretieren könnte, aber ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, wenn ich es mir genauer angucke. Es gab ja dann noch die Aussagen von, ich glaube, Mitschülern und oder Lehrern, dass er Mein Kampf von Hitler, also ja, das Buch, der eine oder andere hat davon gehört, gelesen hat und auch mit sich getragen hat und außerdem ein sehr begabter Hitler-Imitator war. Mhm. Ja, also es sind schon relativ deutliche Zeichen. Also.
Ja. Und die Sache ist jetzt natürlich, der geht in die Politik, wird da tatsächlich eine Nummer und du hast vielleicht das Wissen darum. Die Frage ist jetzt, gibst du das an die Öffentlichkeit oder lässt du es darauf beruhen? Weil der kann sich ja natürlich jetzt mittlerweile geändert haben und sagen so, ja, damals war mal, ja, bin ich aber jetzt von weg, weil es halt tatsächlich alles doof und ich mache das jetzt nur, um Stimmen zu catchen. Aber was ist, wenn der Typ tatsächlich solche Neigungen hat und tatsächlich rechtsradikal ist? Möchtest du dann wirklich derjenige sein, der das hätte verhindern können, dass der vielleicht mehr Macht bekommt, weil du ganz genau weißt, der ist halt wirklich so und das wird sich jetzt nicht geändert haben. Vielleicht kennst du den auch noch gerade aktuell.
Genau, also inwieweit solche Informationen geschützt sind, wenn sie in der Schule stattfinden, weiß ich nicht. Ne? Wie du gerade meintest, ich habe das jetzt als öffentliche Information, die halt damals bekannt war, so verstanden. Also was du sagst, ist komplett richtig. Ne? Ich finde, es ist auf jeden Fall kontextabhängig so. Bei dem wäre es jetzt völlig egal gewesen, wenn er als Kind mal irgendwie was geklaut hätte. So, das spielt keine Rolle. Aber wenn er sowas, oder sagen wir mal, wenn er jetzt Astronaut geworden wäre, keine Ahnung, willkürliches Beispiel, dann wäre wahrscheinlich auch dieses Flugblatt jetzt nicht so relevant gewesen. Mhm. Bloß, das ist halt ein Inhalt, der auf eine gewisse politische Einstellung schließen lässt. Und wenn so jemand dann in die Politik geht, dann sollte man die Dinge, die er sich Zeit seines Lebens in politischer Hinsicht geleistet hat und auch, ja, was auch in der Vergangenheit auf eventuelle extremistische politische Ansichten schließen kann, das sollte man schon hinterfragen und betrachten, was da so war. Und dann finde ich es komplett richtig, da auch sowas auszukramen. Mhm. Weil, wie du sagst, man kann Leuten nicht in den Kopf gucken. Man weiß einfach nicht, wie er drauf ist. Er sagte ja, er kann sich an Details von damals nicht erinnern, aber für ihn waren diese Dinge, an die er sich nicht erinnern kann, trotzdem sehr einschneidend und er ist seit dem Erwachsenenalter auch kein Antisemit oder Extremist. Das ist jetzt natürlich eine sehr linksextremistische Interpretation, aber ich würde sagen, da könnte man daraus lesen, dass es früher durchaus so war, dass er Antisemit und Extremist war. Und da sollte man dann vielleicht Vorsicht walten lassen, wenn so jemand in Regierungsverantwortung kommt. So allein schon aus Interessen wie zum Beispiel Schutz der Demokratie, um zu verhindern, dass jemand, der potenziell solche Meinungen hat, wo man auch nicht ausschließen kann, dass er die auch bis heute hat, ja, bevor so jemand halt wirklich Ministerposten bekleidet oder Vizeministerpräsident sogar.
Ja, und ich wollte mir da auch wirklich ein eigenes Bild machen, um wirklich sagen zu können, was ich davon halte, ob ich denke, dass er vielleicht doch noch ein bisschen rechts ist oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie rechtsradikal. Ich würde sagen, so wirklich rechtsradikal nicht, aber definitiv ein Populist.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, um in Bayern zu großem politischen Erfolg zu kommen, musst du auch schon populistisch sein. Ich meine,
ja.
Ich würde mal behaupten, die Freien Wähler sind noch ein bisschen extremer. Hm. Oder extremer ist vielleicht falsch gesagt, aber ein bisschen noch mehr in diese Richtung als die CSU. Und die ist ja schon hart an der Grenze. Die Frage ist halt, was da wirklich noch an extremerem Gedankengut da ist. Und ja. Ich finde es auch komplett richtig, dass sich so jemand dann durch solche Äußerungen, auch wenn die mit 16 Jahren gefallen sind, dass der sich dann eine politische Karriere in einem demokratischen Umfeld verbaut dadurch. Finde ich komplett okay. Mhm. Um mal von diesem konkreten Fall wegzukommen. Wie gesagt, ich wäre der Meinung, dass eine solche Jugendsünde, wenn man es denn so bezeichnen will, und ich wäre da echt vorsichtig, weil das schon sehr verharmlosend ist, also ich würde da durchaus zustimmen, dass man das nicht als Jugendsünde bezeichnen kann, aber naja. Nennen wir es jetzt mal so. Ich habe mir überlegt, was es denn noch so für andere Beispiele geben könnte, wo eine solche Jugendsünde halt nicht vergeben werden kann oder halt berechtigterweise auch 30 Jahre später noch einen entsprechenden Einfluss haben kann. Also das beißt sich ja irgendwie mit dem grundsätzlichen Konzept der Rehabilitation. So, ne? Das ist ja in unserem Rechtswesen so Standard. Straftäter werden rehabilitiert und sind dann irgendwann, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben, wobei es hier jetzt keine Strafe, oder doch, es gab irgendwie Konsequenzen an der Schule, ne, aber ist ja jetzt nichts Strafrechtliches gewesen. Jedenfalls, wenn die ihre Strafe verbüßt haben, dann können sie auch wieder am Leben teilnehmen und ja, sie sind dann rehabilitiert. Dennoch konnte ich mir relativ einfach auch Fälle vorstellen, wo eine vollständige, hundertprozentige Rehabilitation, ähnlich wie im Fall Aiwanger, meines Erachtens nicht sein sollte. Drogenhandel zum Beispiel. Hm. Wenn jetzt jemand in seiner Jugend ein heftiger Konsument harter Drogen war und damit noch gehandelt hat und Beschaffungskriminalität noch dabei war und so, der dann irgendwann von der Droge weggekommen ist, habe ich mir überlegt, sollte so jemand vielleicht in der Prävention, in der Jugendarbeit, so als Sozialarbeiter oder so, arbeiten im Bereich Drogen? Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, nein, das wäre zu riskant. Auch da sollte man vorsichtig sein. Und das wäre meines Erachtens auch eine Jugendsünde, die gewisse Bereiche im restlichen Leben dann einfach mal versperren sollte.
Ja, das ist genauso wie wenn du einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis hattest, weil da kommen ja wirklich nur Sachen rein, die tatsächlich zu etwas geführt haben, also die schon ein bisschen krasser gewesen sein müssen. Und damit kannst du halt auch logischerweise nicht zur Polizei gehen oder bei der Bundeswehr anfangen. Obwohl, bei der Bundeswehr bin ich mir nicht sicher. Aber Polizei darfst du definitiv nicht mitmischen.
Ja, genau. Auch da wieder immer kontextabhängig. Ich weiß nicht, ob man jetzt so eine Vorstrafe kriegen kann wegen Diebstahl oder so. Aber es gibt halt Arbeitsplätze, wo man darüber hinwegsehen könnte. Wo ich auch der Meinung wäre, dass sowas dann keine Rolle spielen sollte. Mhm.
Ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nicht Diebstahl war, sondern irgendwas anderes. Keine Ahnung.
Ja, illegaler Waffenbesitz, ne, das wäre dann für Polizei und sowas wahrscheinlich nicht gut geeignet. Oder jemanden einfach mit einer Waffe bedroht zu haben oder Körperverletzung, das wären schon Sachen. So jemanden würde ich dann nicht als Polizisten sehen wollen oder als Lehrer oder keine Ahnung.
Ja, es muss definitiv auch was Krasseres sein. Ich habe gerade nachgeschaut, nach dem Bundeszentralregistergesetz werden Geldstrafen ab 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafen in das Führungszeugnis aufgenommen. Also du musst halt schon mehr als einen Kaugummi klauen, um da reinzukommen. Ja.
Aber auch da immer kontextabhängig. illegaler Waffenbesitz. Sollte so jemand von der Arbeit als Softwareentwickler ausgeschlossen sein, weil sein Arbeitgeber das polizeiliche Führungszeugnis überprüft, was er nicht tun darf oder nicht tut, meines Erachtens, glaube ich. Aber ja, finde ich, sollte kein Hindernis sein, weil das nichts miteinander zu tun hat. Und das Risiko, dass dieser Mensch dann sehr schlimme Sachen anrichten kann als Softwareentwickler, das ist geringer, als wenn ein potenzieller Rechtsextremist Regierungsverantwortung hat oder ein ehemaliger krimineller Drogenhändler plötzlich in der Drogenprävention mit Kindern arbeitet beispielsweise.
Es gibt auch Fälle, die jetzt nicht Jobs sind, wo dir eine Jugendsünde so ein bisschen was deine Chancen verbaut oder zumindest zeitweise das tun kann. Denn es gibt ja auch noch Schufa-Einträge. Wenn du mal Mist gebaut hast und dadurch einen Schufa-Eintrag, keine Ahnung, zum Beispiel wegen Telefonverträgen geht das relativ schnell, wenn du die mal nicht bedienst, dann steht das halt auch ein paar Jahre in deiner Schufa drin. Und wenn du damit versuchst, vor allen Dingen zur jetzigen Zeit eine Wohnung zu kriegen, schwierig.
Das ist halt etwas, was jetzt nicht nur als Jugendsünde oder aus Jugendsünden entstehen kann. Das kann ja wirklich sein, dass du einfach auch als, keine Ahnung, junger Erwachsener extrem nachlässig bist oder wirklich über deinen Verhältnissen lebst oder was auch immer.
Oder unverschuldet.
Kann natürlich auch unverschuldet sein, klar. Ja, muss halt auch individuell, jeder Fall einzeln betrachtet werden eigentlich. Das passiert dann wahrscheinlich nicht, wenn einfach nur die Schufa-Auskunft angefordert wird. Negatives Ergebnis kommt raus, ja, dann werden die Umstände wahrscheinlich nicht näher betrachtet von demjenigen, der da diesen Eintrag abgerufen hat.
Ja, weil ich kenne das nämlich in dem Zusammenhang, jemand unverschuldet einen Schufa-Eintrag, der wurde halt tatsächlich bestohlen, konnte halt nichts dafür, ist aber dann halt finanziell in Schräglage geraten und hat einen Eintrag kassiert und danach alles, das halt nachfragt, ja geil, Schufa-Eintrag. Wohnungssuche gestaltet es sich dann schwierig. Also die können dich so sympathisch finden, wie die wollen. Ne? Aber die meisten geben ja dann nicht ihre eigene Wohnung dann rüber, sondern es sind halt irgendwelche Verwaltungen oder sowas. Und wenn dann einfach ein Schufa-Eintrag da ist, ist das schon das K.O.-Kriterium.
Da bin ich jetzt vermutlich idealistisch, aber da würde ich ja sagen, dass man irgendwie mit der Schufa das dann regeln kann und klar machen kann, dass das ein unberechtigter Eintrag ist, so dass der dann gestrichen wird. Aber gut, da fehlt mir die Erfahrung.
Das zu beurteilen, nachdem das Ganze abgewickelt ist, kannst du das frühestens 3 Jahre nach Ablauf, also nach Erledigung der Sache löschen lassen. Also wer da unverschuldet reinkommt, der hat echt für ein paar Jahre einfach die Arschkarte. Ich glaube, das ist ein anderes Thema.
Ja, es gibt halt wirklich so Schnittbereiche, ne, wenn das halt aus Jugendsünden entstanden ist. Aber es kann halt vermutlich sehr, sehr viel dazu führen, dass man da irgendwie auffällig wird in den Augen der Schufa. Aber gut, das ist sowieso ein Thema, das kann man nochmal separat besprechen, diese ganzen Credit- oder Score-Sachen.
Definitiv. Jugendsünden.
Ja, Jugendsünden. In der Öffentlichkeit ist diese Jugendsünde in wirklich, wirklich fetten Anführungsstrichen von Hubert Aiwanger ja aktuell sehr präsent. Aber es gab in der Vergangenheit ja auch immer mal wieder so Sachen, wo dann Leuten Dinge aus der Vergangenheit vorgeworfen wurden und teilweise wirklich Kampagnen gefahren wurden gegen diese Menschen. Und aus meiner Sicht hat das irgendwie bei den Beispielen, die ich jetzt so gefunden habe, sehr, sehr selten wirklich Konsequenzen gehabt. Ne? Es wird natürlich aktuell immer postuliert, diese bösartige Cancel Culture. Sobald sich irgendjemand mal was geleistet hat, wird er sofort von allem ausgeschlossen. Aber nein, das ist überraschenderweise nicht so. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, ob du da dich mal informiert hast, mal so geguckt hast, was es da in der Vergangenheit gab, aber ich hätte wirklich kein Beispiel, wo eine, also jetzt nicht ein aktuelles Verbrechen oder ein kurz zurückliegendes Verbrechen, keine Ahnung, so Beispiel, Weinstein ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, das als Jugendsünde zu bezeichnen, schon weit hergeholt, oder Kevin Spacey oder so, aber ich habe wirklich kaum was Krasses gefunden. Also eigentlich habe ich 2 Beispiele gefunden, die immer und immer wieder aufgetreten sind. Zum einen bei Schauspielern, dass Schauspieler zum Anfang ihrer Karriere fragwürdige Rollen übernommen haben. Beispielsweise eine Uschi Glas, die in Erotikfilmen mitgespielt hat. Sylvester Stallone, der wohl straight Pornos gedreht hat. Da gab es allerdings mal ein Beispiel, nämlich von Sybil Kekilli, eine deutsche Schauspielerin, die Anfang der 2000er Jahre mal den Goldenen Bären, glaube ich, gewonnen hat. Wo dann die Bild-Zeitung eine groß angelegte Kampagne gegen sie gefahren hat, weil sie auch zu Beginn ihrer Karriere Pornos gedreht hat.
Ja, finde ich aber gar nicht so fragwürdig. Also ich meine, gerade wenn du halt anfängst und noch klein bist und nicht bekannt, da kannst du ja auch schlecht sagen, ja, ich möchte aber im nächsten AAA-Titel drin sein. Da bist du ja froh, wenn du einen guten Einstieg kriegst.
Genau, ich finde es auch nicht verwerflich. Ne? Es ist nur das einzige Beispiel, was ich gefunden habe, wo dann wirklich versucht wurde, ihr da einen Strick draus zu drehen von der Bild-Zeitung, die da natürlich, wie es üblich ist, niedere Motive hatte. Wahrscheinlich, weil die gute Dame als türkischstämmige Schauspielerin nicht den Goldenen Bären zu gewinnen hat oder so. Das wird dann der Hintergrund gewesen sein. Ja, und das zweite Beispiel, was immer wieder aufgetreten ist, ist Drogenkonsum, insbesondere bei Politikern. Arnold Schwarzenegger zu seiner Zeit als Gouverneur, da gab es mal ein Video, wo er sich einen Joint reinzieht. Da durfte er sich dann auch entschuldigen dafür, aber Konsequenzen hat es nicht. Ich glaube, von George W. Bush ist ja auch während seiner Präsidentschaft schon bekannt gewesen, dass er, ich bin mir nicht sicher, ob es nur Marihuana oder auch Kokain war, auf jeden Fall, dass er auch mal experimentiert hat, wie man so schön sagt. Aber das ist dann auch immer eine Frage des Zeitgeistes, denn in der aktuellen Bundesregierung sind zwei Leute, die auch ziemlich offen dazu stehen, dass sie mal Marihuana konsumiert haben. Und ich sag mal, wenn selbst bei jemandem wie Karl Lauterbach, der wirklich ein Feindbild der Rechtskonservativen bis Rechtsextremen ist, wenn nicht mal bei dem die Bild-Zeitung eine große Kampagne fährt, um ihn aus dem Amt zu kicken, weil er Marihuana konsumiert hat, dann sagt er schon einiges, nämlich, dass das wohl fast nicht mal mehr eine Sünde ist, sondern ja, hat man halt gemacht. Und viel mehr Beispiele habe ich nicht gefunden. Also wirklich, wirklich nichts, wo das wirklich mal Folgen hatte. Oder selbst, wo es wirklich groß diskutiert wurde.
Ich weiß nicht, ob man das als Jugendsünde bezeichnen kann, aber Plagiatsvorwürfe haben definitiv schon Karrieren beendet. Ja. Die sind natürlich dann auch Studenten, nicht mehr Jugendliche. Das sind ja dann schon Erwachsene. Ob man das dann Jugendsünde nennen kann, weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, was ausgekramt wurde in der Dreckkampagne und dann tatsächlich dazu geführt hat, dass die halt zurücktreten durften.
Die Argumentation bei Jugendsünden ist ja auch immer, dass du halt zu der Zeit Kind oder Jugendlicher bist und halt Dinge noch nicht so beurteilen kannst, Folgen noch nicht so absehen kannst und so. Ich würde sagen, das trifft da dann nicht mehr zu. Ne? Als Student sollte man sowas schon wissen, so saubere Quellenarbeit und was es für Folgen hat, wenn man nicht sauber arbeitet, das sollte man wissen. Damit könnte man jetzt allerdings auch wieder dieses Flugblatt rechtfertigen, weil mit 16 weiß man manche Dinge nicht. Mit 16 ist man vielleicht auch edgy drauf. Da verfasst man vielleicht auch schon zutiefst antisemitische Flugblätter. Ich jetzt nicht, ja, aber manche Leute.
Die Frage ist halt, ne, was war 1988 für eine Stimmung in dem Dorf, in dem Aiwanger gelebt hat. Vielleicht hat man da solche dummen Scherze gemacht in seinem Freundeskreis. Vielleicht waren die da wirklich so. Und haben sich dann halt gedacht, ja, mein Gott, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber nicht so schlimm.
Ja, ich würde mich schwer tun, das damit dann zu rechtfertigen.
Ich meine, wenn wir heutzutage einen Otto-Film gucken, damals war der witzig, heutzutage fragwürdig.
Möchte hiermit mich davon freisprechen, Otto jemals witzig gefunden zu haben.
Zeitgeist.
Ja, ich verstehe schon. Ja, klar, ne, es ändert sich halt.
Aber die Sache ist halt wirklich, wenn du halt so eine Person des öffentlichen Lebens oder halt, wie er jetzt Verantwortung in der Politik übernimmt, du hast ja auch eine Vorbildrolle. Und Aiwanger konnte nicht mal auf die Frage antworten, ob er meint, dass er eine Vorbildrolle hat. Sagt er so, ja, nee, also mich haben ja nur so und so viel Prozent gewählt, also sind das ja nur so und so viel Prozent, für die ich ein Vorbild bin. Und ich denke, Junge, da hast du die Frage nicht verstanden.
Ja.
Entweder kann oder möchte er die Frage nicht verstehen.
Ja, das stimmt. Deswegen würde ich das gerade bei Politikern halt immer ein bisschen sensibler betrachten, das Ganze. Ne? Von so einem Schauspieler beispielsweise oder so, da erwarte ich nicht unbedingt, dass das ein großes Vorbild ist. Also klar, wäre schon cool, wenn sich so jemand jetzt halbwegs vernünftig wie ein vernunftbegabter Mensch verhält, aber ein Vorbild muss das nicht sein, bloß von einem Politiker, also da hat man schon andere Maßstäbe, die man da ansetzt, meines Erachtens.
Harald Schmidt zum Beispiel wurde das mit der Vorbildrolle schwer vorgeworfen. Der hat in seiner Show immer wieder mal erwähnt, dass er damals in seiner Jugend seinen Mofa frisiert hat. Längst verjährt, alles egal, ist auch keiner zu Schaden gekommen, ist aber rein theoretisch illegal. Und das hat er halt so oft erwähnt, bis halt irgendeiner dann gesagt hat, ja okay, dann zeige ich dich halt jetzt an.
Weiß ich nicht, ey.
Ja, die Anzeige wurde aber tatsächlich nur gestellt, hat derjenige dann gesagt. Nicht, weil das jetzt noch irgendeine Aussicht hatte, sondern einfach nur, weil er gesagt hat, Junge, du hast eine Vorbildfunktion. Jetzt sag den Leuten nicht, dass das eine coole Sache war, deinen Mofa zu frisieren.
Ja, es kommt vielleicht drauf an, wie er das dargestellt hat. Ich hätte es jetzt so ungefähr auf eine Stufe gestellt, als wenn er gesagt hätte, ja, ich habe früher gekifft. So, was halt auch illegal ist, streng genommen.
Tja, noch. Ich hätte jetzt auch nicht wegen Harald Schmidt mein Mofa frisiert.
Nö, ich hatte nie einen Mofa, insofern, ich hatte mir nicht. Deswegen auch keins gekauft, um es dann zu frisieren. Das, so gut fand ich Harald Schmidt dann auch nie.
Aber hätte ich eins gehabt, hätte ich es nicht wegen ihm frisiert.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Nee, und Joschka Fischer.
Das stimmt.
Er hat auf seine Art quasi kassiert, aber ich würde mal sagen, es ist nicht zum Rauswurf gekommen. Also das, auch hier Cancel Culture würde ich sagen, nein.
Ja, das ist für mich dann also ein bisschen schwieriger. Ich sag mal, Joschka Fischer, und es sind mehrere Politiker der Grünen aus der Zeit gewesen, so aus den 70ern, die sich dann doch in linksradikalen Kreisen bewegt haben, in kommunistischen Vereinigungen und die dann auch mal auf die Straße gegangen sind und da mit der Polizei Konfrontationen hatte, wovon es im Fall von Joschka Fischer auch Videos gibt.
Mhm.
Und halt auch gewalttätig unterwegs waren, sagen wir, wie es ist. Es ist schwierig. Da würde ich eigentlich auch sagen, vielleicht ist es nicht so gut, dass Joschka Fischer dann irgendwann auch Vizekanzler gewesen ist. Andererseits, naja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich sehe daran weniger Problematisches, als wenn man jetzt die Opfer des Holocausts verhöhnt. Ja, schwierig.
Würde ich aber auch sagen. Er ist ja nicht auf irgendwelchen Leuten rumgetrampelt. Er hat ja wirklich einfach, ja gut, das Steinewerfen war halt jetzt vielleicht nicht die feine Englische, aber das hat man in der Gruppe halt auch nicht mit Tee trinken und abwarten regeln wollen.
Ja.
Das Ding ist halt, er hat ja später in seiner Position nicht mehr die Gefahr, dann quasi, die Gefahr, dass er, wenn er als Politiker dann später die Jahre dann da gesessen hat als Vize oder Co. Ich glaube, man muss da nicht befürchten, dass er mit Steinen wirft.
Nee, das nicht, aber streng genommen hätte man ja, ebenso wie man bei Aiwanger befürchten müsste, dass er jetzt das Vierte Reich ausruft, hätte man bei Joschka Fischer vielleicht befürchten können, dass er jetzt, gerade wenn er in Regierungsverantwortung ist, in der rot-grünen Koalition damals, dass er ein bisschen so in Richtung Kommunismus tendiert. Was für manche Leute halt genauso schlimm ist wie ein neuer Holocaust. Also, es ist wirklich schwierig. Ich kann da kaum eine Aussage treffen, weil Joschka Fischer ist mir letztlich politisch um einiges näher als Hubert Aiwanger.
Ja, mir auch.
Also ich habe ein bisschen geguckt, wie er darauf im Nachhinein so reagiert hatte. In den 70ern war er halt wirklich ganz klar in diesen kommunistischen Kreisen unterwegs und auch in potenziell gewaltbereiten. Er hat sich halt später ganz klar davon distanziert und war dann ja auch 20 Jahre erstmal lupenreiner Demokrat, sag ich mal, bis er dann 98 auch in Regierungsverantwortung gekommen ist. Ja, da kann man vielleicht irgendwann dieser Distanzierung auch Glauben schenken, so nach 20 Jahren. Sowas wäre jetzt bei Aiwanger nicht unbedingt gegeben. Also da gibt es sowas wie eine Distanzierung, naja, wenn man es so nennen mag, aber ich würde das nicht als glaubwürdige Distanzierung sehen, was da aktuell passiert ist.
Ja, das Ding ist halt auch, ne, Joschka Fischer steht zu dem, was er getan hat. Also diese ganze, ich entschuldige mich, tut mir natürlich ganz doll leid, Geschichte, die muss man auch so ein bisschen glaubwürdig rüberbringen und sollte dann vielleicht im Nachhinein nicht mehr so viel davon sprechen, dass man Leute abholt, so wie es auch im Pamphlet steht.
Mhm.
Ja, es ist insgesamt halt einfach nur, im Gegensatz zu Aiwanger hat er nicht den gleichen Sprech und man sieht bei Aiwanger einfach keinen Unterschied, also keine Entwicklung, die einem glaubhaft vermittelt, dass das jetzt Geschichte ist. Und bei Joschka Fischer hast du halt einfach gesehen und gemerkt, dass der halt gesetzter ist und jetzt nicht mehr auf die Straße geht und demonstriert und mit Steinen wirft. Und das vermutlich auch nicht zum Marxismus oder was gekommen wäre, wenn er an die Macht käme und würde Bundeskanzler.
Ja.
Ist halt echt krass davon abhängig, wie glaubwürdig die sind. Gerade Politiker.
Ja, aber auch hier, man kann ihnen letztendlich immer nicht in den Kopf gucken. Distanzierung schön und gut, aber irgendwie müssen da Taten letztlich als Gradmesser dienen. Joschka Fischer als unauffälliger Abgeordneter über viele Jahre, ja, vielleicht ist das schon Tat genug.
Ja, es ist schwierig, weil das Ding ist ja, was kann Aiwanger jetzt machen, außer uns versuchen zu überzeugen und ein bisschen was anders aufzutreten. Das Problem ist halt einfach, der ist ein Populist. Der kann da nicht viel anders machen.
Richtig. Und letztlich profitiert er aktuell davon. Das ist ja auch das Ding. Und vielleicht will er sich dann auch nicht mehr unbedingt davon distanzieren, wenn er sieht, dass das ihm auch Vorteile bringt. Natürlich würde er jetzt nicht hingehen und sagen, ja, die Sache mit dem Holocaust, eigentlich keine so schlechte Idee. Bitte nicht zitieren, bitte nicht aus dem Kontext reißen. So weit geht's vielleicht nicht, aber es gibt ja Mittel und Wege, unterschwellig, mehr oder weniger subtil, solche, naja, ich meine, Positionen, die davon nicht so weit weg sind, zu vertreten. Mhm. Es gab von Postillon ja eine ganz interessante Meldung, dass nachdem die Freien Wähler dann in den Umfragen zugelegt hatten, dass Markus Söder dann plötzlich auch ein Flugblatt aus seiner Jugend bei sich gefunden hat und das jetzt veröffentlichen wird. Und dass ihm das natürlich alles ganz leid tut. Ja, das kann dann halt auch die Folge davon sein. Eine Jugendsünde, in Anführungsstrichen, die letztlich zum Vorteil gereicht.
Ja, wie gesagt, ich glaube, diese ganze Diebstahlgeschichte würde ganz gut in meinen OnlyFans passen.
Es kommt halt darauf an, was du für ein Image haben willst. Ich meine, unter Influencern, wenn jetzt so jemand, ohne dass ich ihn jemals geguckt hätte, was jetzt so meine uninformierte Einschätzung angeht, wenn sowas, so jemand wie Montana Black sagt, er hat mit 12 jemanden umgebracht, dann ist das halt in Character und dann ist das cool für denjenigen und seine Fans werden das abfeiern. So, und wenn du jetzt, ich weiß nicht, was für ein Image du dann hast auf OnlyFans, aber das kann ja auch in eine Richtung gehen, dass so ein Diebstahl eigentlich ganz cool ist. Du zeigst es halt dem Kommerz und dem Kapitalismus, in dem du Dinge klaust.
Ja, ich würde lieber so ein Image haben als zuckersüß. Ich glaube, müsste ich wirklich den ganzen Tag auf zuckersüß machen, ich würde es nicht schaffen.
Mir ist doch noch eine Jugendsünde eingefallen von mir, die ich jetzt auch als Teil meines Images übernehmen werde. Wobei ich da auch fast schon erwachsen war, dass ich mal auf ein Polizeiauto mit einer verstaubten Scheibe die völlig zusammenhangslosen Buchstaben A, C, A und B geschrieben habe quasi, weil ich mich ganz besonders edgy gefühlt habe. Stimmt, das war der zweite Kontakt mit der Polizei in meinem Leben. Oh. Aber ist halt auch nichts, was einen irgendwie Jahre später noch verfolgen kann.
Nee.
Und ich glaube, das trifft halt auf klassische Jugendsünden allgemein zu. Also mir würde kaum etwas einfallen, wo es wirklich noch gerechtfertigt ist, als Jugendsünde zu bezeichnen. Das würde ich weder bei Aiwanger noch bei Joschka Fischer oder so sehen. Das geht meines Erachtens darüber hinaus, über eine klassische Jugendsünde. Mhm. Und was man aber als Jugendsünde bezeichnen kann, das ja ist in der Regel nichts, was irgendwie 30 Jahre später noch eine Rolle spielen kann, weil mir würde einfach kein so großes Beispiel einfallen. Wie gesagt, diese Sachen mit Drogendealer, der später in der Jugendarbeit aktiv ist, würde ich auch nicht als Jugendsünde bezeichnen.
Nee, das sind ja dann noch wirklich Sachen, die sind ein bisschen tiefgreifender. Das ist ja nicht ein einmaliger Ausrutscher. Das ist ja dann wirklich damit gedealt und das mehr als einmal, dann ist das, würde ich sagen, raus bei Jugendsünde.
Genau, deswegen würde ich jetzt sagen, im Fall Aiwanger und in vergleichbaren Fällen wie jetzt mit diesem Drogendealer wäre die Bezeichnung als Jugendsünde einfach Framing, um das zu entschuldigen, aus welcher Motivation auch immer. So wie es aktuell ja auch passiert.
Ja, es ist eine Sache, es ist scheiße. Er hat dazu zu stehen und das aufzuklären und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Auch wenn es böse, böse Denunzianten waren.
Ja, also das ist ja auch so ein Fass, das könnte man ja auch machen. Aber diese Tatsache, dass, wie war der Spruch nochmal, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant oder so? dass ein Denunziant, also letztlich ein, ja, es gibt irgendwie keinen positiven Ausdruck dafür. Ein Verräter, hätte ich jetzt gesagt, ist jetzt auch nicht unbedingt das Positivste.
Es ist eine anonyme Quelle.
Dass so jemand irgendwie in den Augen mancher eigentlich der größere Verbrecher ist, als ein Straftäter selbst, der halt denunziert wird, das ist eigentlich auch eine Schande. Also kapiere ich nicht.
Ja, ich finde es halt auch ein bisschen lachhaft, dass irgendjemand halt sagt so, hier, ich möchte darüber aufklären, ist besser, wenn das ans Tageslicht kommt. Und dann heißt es ja, das ist ein Denunziant, weil er sich ja nicht traut, seinen Namen zu nennen, das gefälligst unter den Teppich gekehrt gehört.
Das kann man dem ja gerne vorwerfen, dass er sich nicht traut, seinen Namen zu nennen und so weiter und so fort. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, was da rausgekommen ist. Das wird dadurch ja nicht zunichte gemacht. Das muss ja trotzdem irgendwie mal zur Sprache kommen und irgendwie beurteilt werden oder mal hinterfragt werden. Ja.
Und gerade so in dem Zusammenhang, wo das dann auch Sinn macht, finde ich, ist es gut, dass man sowas ans Tageslicht befördert und nicht stillschweigt. Denn wer weiß, was noch kommt. Nachher haben wir da sitzen und dann hat er doch mehr wie nur einen kleinen Schnäuzer und dann heißt es ja, wer hätte das denn kommen sehen?
Tja, ganz genau. Ja, auch ein potenzielles Thema, was man separat besprechen kann. So auch Whistleblower-Tum und so geht ja auch in die Richtung.
Hm. Na gut, das sind die Geschädigten natürlich immer schnell zu sagen, nee, die sind aber eigentlich böse.
Ja, klar, weil sie sich irgendwie freimachen wollen von ihrer Schuld. Klar, logisch.
Statt einfach mal Arsch zu zeigen und zu sagen, komm, ich stehe dazu.
Tja, ich stehe zu allem, was ich hier heute öffentlich zugegeben habe.
Ich auch. ist passiert, war Jugendsünde, ist okay. Ich habe keinem wirklich geschädigt. Ich kann damit leben.
Ich auch.
Ich finde die Polizeiautogeschichte gut.
Es war nicht meine Sternstunde, aber ich bereue nichts.
Dann war das jetzt die Folge mit uns zweien alleine ohne Mike. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen.
Beim nächsten Mal kann Mike dann berichten, was er Sündiges getan hat. Dann geht es noch einen kleinen Zusatz zu dieser Folge.
Genau, und dann werfen wir mit den Steinen.
Ja.
Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Abend oder einen guten Start in den Tag und in die Woche.
Genau, und übrigens, ihr solltet es auch nicht als Sünde betrachten, mit uns in Kontakt zu treten über unsere Social-Media-Profile auf Facebook, Instagram, X bzw. Twitter und Mastodon oder per Mail an kontakt@dreiraumzelt.de. Wo uns natürlich eure Meinung immer interessieren würde und was uns auch interessieren würde, was ihr so von der Themenauswahl haltet, beziehungsweise wovon ihr vielleicht mehr oder weniger hören würdet, denn wir sind ja sehr breit gefächert in den Themen, die wir besprechen. Heute zum Beispiel mal was Aktuelles, Politisches und ansonsten sind wir auch teilweise ganz weit weg davon. Und ich habe schon Stimmen gehört, die, also von echten Menschen, die den Podcast hören, man höre und staune, die zum Beispiel mit den Gaming-Folgen jetzt nicht so viel anfangen können, dafür aber mit anderen mehr. Und da würde natürlich ein allgemeines, was? Ja, weil halt Leute, die tatsächlich nicht so im Gaming verankert sind, was für uns ja so schon die Basis
unvorstellbar
von allen ist und unvorstellbar sowieso. Deswegen würde da so ein allgemeines Stimmungsbild natürlich uns auch helfen, die Themenauswahl zukünftig noch ja auf euch, die ihr uns hört, abzustimmen.
Vielleicht hat ja auch jemand Bock, dass wir Polit-Talk machen zwischendurch, so, keine Ahnung.
Ja, ist halt immer die Frage, ob wir dem gerecht werden könnten. Ich meine, wir reden hauptsächlich über Themen, die uns zwar interessieren, wo wir aber auch meistens keine Ahnung von haben. Und bei manchen Themen sollte man vielleicht auch nicht drüber diskutieren, wenn man keine Ahnung davon hat.
Ja, wir müssten dann definitiv auch ein bisschen lernen und uns schlau machen.
Und das stimmt.
Denn ich finde, auch wenn wir keine riesigen Persönlichkeiten sind, die als super bekannt sind, wir bemühen uns dennoch, dass hier nicht so viel Dünnpfiff erzählt wird und wir einigermaßen richtig liegen mit dem, was wir sagen und sind da auch offen vor Korrekturen. Also wenn wir was Falsches gerne sagen, wir stellen das dann richtig.
Genau, wir haben auch eine Vorbildfunktion, finde, ne?
Ja, ich finde, man hat, wenn man einen Podcast, Videos oder sonst irgendwas macht, sollte man schon gesetzeskonform bleiben?
Ja,
wäre von Vorteil. Ein bisschen Bildungsauftrag sehe ich da schon.
Ja, zumindest sollte es irgendwie faktenbasiert sein, was man so erzählt. Ja. Das, gut, dem wird auch nicht bei jedem entsprochen, bei jedem Influencer und Podcaster. Aber gut, den Anspruch können wir, glaube ich, durchaus haben.
Ja, also den stelle ich uns auch, weil ich habe in den letzten Tagen wieder Dinge gesehen und gehört, wo ich den Kopf geschüttelt habe und mir dachte so, ne. Da willst du nicht hin. So, jetzt aber. Ja. Ich habe mich schon verabschiedet. Einen guten Start und ciao.
Bis dann.